Willkommen im Waschsalon, Folge 175, heute mit einer Kurzwäsche und dem dänischen Espresso, denn ich bin in Dänemark. Draußen, oh, Weltuntergang, naja, nicht ganz, ne? Sturm und Wind und Regen und ja, der Frühling kümmert sich an, ne? Ja, ja. Also die Temperatur die letzten Tage war hier blauer Himmel, aber kalt. Deswegen nicht nur ein Espresso, vielleicht auch mal einen gepflegten Grog, ne? Wäre auch nicht so ganz verkehrt. Etwas maikühl hier oben, aber ich glaube, das ist in Hamburg, was ich so gehört habe, auch nicht anders. Da bleibt das Craftbier hier wenigstens kalt, ne? Und es tragen alle etwas auf dem Kopf, um sich vor Kälte und Wind zu schützen. Haha, Slam Bam, was für eine Überleitung. Schützende Kopfbedeckungen sind heute nämlich mein Thema. Aber nicht Ballcaps oder Wollmützen, sondern die mit Hartschale. Genau, Footballhelme. Und noch etwas, weil sich das heute etwas anders anhört. Ich bin natürlich mit meinem mobilen Equipment unterwegs und diesmal über das Mobiltelefon. Denn sonst habe ich mein Skript ja gerne mal ausgedruckt, aber einen Drucker schleppe ich jetzt auch noch nicht mit hierhin. Und ich sag mal, die Final Touches an meinem Skript habe ich hier gestern Abend in Dänemark gemacht. Das heißt, ich nehme sonst übers iPad auf und jetzt eben übers iPhone. Keine Ahnung, ob da ein Unterschied zu hören ist. Die Software ist dieselbe, aber ich und Technik, ne, weiß ich doch nicht. Also, das Thema Footballhelme, das ist für die alteingesessenen Waschsalonhörer natürlich ein bekanntes Thema, das ja immer wieder auftaucht. Und hatte ja einen Grund, das taucht oder es gibt immer wieder aktuelle Entwicklungen dahingehend. Bereits in der zweiten Waschsalonfolge am 31. März 2021 war die Entwicklung bei der, Achtung, Wortspiel, sozusagen Krone des Protective Equipment, des schützenden Equipment-Thema. Die Folge hieß Helmpflicht im Waschsalon, die neuen Vices Zero 2 Helme. Grundsätzlicher wurde es dann, in Anführungsstrichen, etwas später, in Folge 109 vom 4. Januar 2023, The Pinky and the Brain, Gehirnerschütterung in NFL. Auf die Folge möchte ich auch in Sachen Kontext verweisen. Da habe ich sozusagen alles rund um die ja wenig ruhmvolle Geschichte der NFL im Umgang mit dem offensichtlichen Problem Gehirnerschütterung behandelt. Das will ich heute nicht nochmal machen, soll ja eine Kurzfolge werden. Deshalb trotzdem eine kurze Version als Einleitung. Ich will ja hier keinen zwingen, alte Kamellen zu hören. Wobei alt nur vom Datum, inhaltlich ist da nichts schlecht geworden. Es dauerte tatsächlich bis zum Dezember 2009, bis die NFL das erste Mal öffentlich zugab, dass es, so wörtlich, aufgrund der durchgeführten medizinischen Forschung ziemlich offensichtlich ist, dass Gehirnerschütterungen zu langfristigen Problemen führen können. No shit, Sherlock. Und noch im selben Moment, nicht Moment, Monat, erließ die NFL neue, strengere Richtlinien hinsichtlich des sogenannten Return to Play. Also Gehirnerschütterung festgestellt, wann darf der Spieler aufs Feld? Früher war das ja so ein ganz einfacher Test und der war beim nächsten Drive, wenn nicht sogar beim übernächsten Spielzug wieder auf dem Platz. Das hat man damals geändert. Spieler, die Zeichen einer Gehirnerschütterung zeigten, durften nicht am selben Tag aufs Spielfeld zurückkehren. Lass mal drüber schlafen. Auch diese Regel hat man inzwischen ausgebaut und vor allem verbessert. Die NFL produzierte außerdem erstmals ein Infoposter, das seitdem in Umkleidekabinen aufgehängt wird und davor warnt, dass Gehirnerschütterung zu Gedächtnis- und Kommunikationsproblemen, Persönlichkeitsveränderung sowie Depression und dem frühen Auftreten von Demenz führen können. Gehirnerschütterungen und Zustände, die aus wiederholten Hirnverletzungen resultieren, können das Leben der Spieler und auch das ihrer Familien für immer verändern. Das war ja immerhin schon mal eine, ich sag mal, beeindruckende Ansage. Helme an sich, da hatten die Spieler noch bis zum Ende der Saison 2013 sozusagen keine Wahl. So wie Nike die einzige Sportbekleidungsmarke ist, die exklusive Markenrechte an Trikots und anderem Gear besitzt, war bis 2013 Rydell als offizieller Helmsponsor der Liga bis dahin die einzige Helmmarke, die ihren Namen und ihr Logo gut sichtbar präsentieren durfte. In einer damals geradezu bahnbrechenden Entscheidung hatte die NFL beschlossen, Rydell nach dem Ende der Saison 2013 und 14, Rydell also nicht länger die Exklusivrechte für den offiziellen Helm der Liga zu übertragen. Exklusivrechte, die die Marke immerhin seit 1989 innehatte. Damals schloss Rydell eine Vereinbarung mit der NFL, nachdem sie die kostenlose Versorgung der NFL-Teams mit Helm, Shoulderpads und anderem Equipment zusagte, solange 90% der Spieler einen Rydell-Helm tragen, also ein Quasi-Monopol. Das Ende dieser Exklusivvereinbarung bedeutet aber jetzt nicht, dass Rydell-Helme in der NFL nicht mehr verwendet werden konnten, sondern nur, dass das Unternehmen keine bevorzugten Markenrechte gegenüber anderen Herstellern mehr erhält. Nun könnte man vermuten, der Hintergrund damals war, wie so oft, der schnöde Mammon, also Katsching sei der Anlass gewesen. Mehr Anbieter, mehr Geld für die NFL. Ja, aber nein. Diesmal ging es nur indirekt um Geld, und zwar nicht um zusätzliche Einnahmen, sondern um die Vermeidung zusätzlicher Ausgaben. Aber keine Sorge, das war die Ausnahme von der Regel. Hintergrund und Anlass war vielmehr der Rechtsstreit mit pensionierten Spielern in zahlreichen Einzel- und Sammelklagen, in deren Verlauf die NFL im August 2013 in einem außergerichtlichen Vergleich einwilligte, 765 Millionen Dollar an pensionierte Spieler zu zahlen. Im Rahmen des Vergleiches räumte die Liga aber auch ausdrücklich kein Fehlverhalten ein. In den Tagen nach der Einigung wiederholte Commissioner Goodell, dass es kein Schuldeingeständnis durch die NFL gegeben habe. Es gab kein Eingeständnis, dass irgendetwas durch Football verursacht wurde. Damals wie heute behaupte ich mal, Onkel Roger hat entweder selbst Probleme mit der Luft in seinem Helm oder ist schlicht und ergreifend ein dreister Lügner. Oder zumindest ignorant. Wobei, da spricht vielleicht auch einfach nur der Geschäftsmann, der weitere Zahlungen vermeiden will. Aber wie dem auch sei, sollte es bei der NFL mal nicht mehr für Onkel Roger klappen, sehe ich eine große Zukunft bei der FIFA. Da wird ja auch ähnlich gut gezahlt für solche Positionen und notfalls auch unterm Tisch. Ne? Das ist ja dann immerhin steuerfrei, hat was von Sommermärchen und so. Und wenn das nicht klappt, ich glaube, das IOC, Herr Bach, hat da sicherlich auch noch einen Stuhl frei. Die sind da ja immer auf der Suche nach Jungs, die im Sinne der Sache denken. Ne? Nur mal nicht so negativ, Herr Heddergott. Diese bahnbrechende Vereinbarung versprach Auszahlung für leidende Spieler, strenge Richtlinien, aggressive Überprüfung und ein schwaches Ärztenetz, man soll das gar nicht glauben, haben jedoch dazu geführt, dass Hunderte von Spielern bis heute, bei denen Demenz diagnostiziert wurde, die Entschädigung verweigert wurde. Darunter vielen, die mittlerweile auch an den Folgen von CTE gestorben sind. Das ergab eine relativ neue Untersuchung der Washington Post. Und das Thema Vermeidung von Zahlungen etc., das ist so umfangreich, da bin ich im Rahmen der Recherche zur heutigen Folge drauf gesprochen. Dazu mache ich demnächst nochmal eine eigene Folge. Sozusagen ein Update der eben erwähnten Pinky and the Brain Folge. Durch das Ende der Rydell-Exklusivität, sprich der de facto Monopolstellung, in Kombination mit der Erkenntnis um die Bedeutung des Helmes auch als langfristigem Schutz, salopp ausgerückt, damit man auch morgen noch weiß, dass man heute Football gespielt hat, lohnte es sich nun auch für andere Hersteller, in die Weiterentwicklung der Helme zu investieren. Aufgrund der hohen Fernsehpräsenz ist der Helm bei jedem einzelnen Spielzug zu sehen. Mehr Werbung geht natürlich nicht, ne? Und nun wollten andere Firmen einen Fuß in die Tür zum lukrativen NFL-Markt bekommen. Und letztlich waren es drei Hersteller, denen das auch nachhaltig gelang. Shutt, Vices und Xenith. Neben dem bereits vorhandenen, ich sag mal, Platzhirschen Rydell. Wie es dazu kam und wie sich die Football-Helme im Laufe der Geschichte entwickelt haben, das könnt ihr alles, wie gesagt, ausführlich in der Folge The Pinky and the Brain hören. Nun hieß es also nicht mehr in der NFL, wir hatten ja nichts, außer Rydell, sondern der Spieler hatte die Qual oder hat nach wie vor die Qual der Wahl. Welches Modell wähle ich denn? Welche Murmel, welcher Hut ist für mich am besten geeignet. Aus der Praxis, sprich meiner Zeit in Missouri und auch aus Gesprächen zu dem Thema mit Equipment-Managern der Kansas City Chiefs und jüngst im letzten August mit dem Don der Carolina Panthers, bevor ihr jetzt denkt, habe ich Mafia kontaktiert, nee, so heißt deren Equipment-Manager mit Vornamen. Bei den Panthers war ich im letzten August zu Besuch. Und daher habe ich jetzt eine ungefähre Ahnung anhand dieser ausgewählten Beispiele, wie diese Wahl in der Praxis erfolgt. Anders als bei uns gibt es ja in den USA keinen wirklichen Breiten- oder Freizeitsport. Sprich, der Football wird nahezu ausschließlich an der Highschool oder am College gespielt und die Chosen Few, die wenigen Auserwählten, spielen dann sogar in der NFL. Auf all diesen Ebenen heißt es jetzt nicht, Helmut Schulerpettner übrigens selber mit, sondern das wird gestellt. Allein schon aus Gründen der doch sehr eigenen Haftungsgrundlagen in den USA. Wie groß die Helmauswahl in der Highschool ist, kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber im College bei Missouri haben die Spieler die Wahl zwischen den unterschiedlichen Modellen von Weisses, Rydell und Shutt. Nur Xenith hat man da nicht im Angebot. Mike, Kendrell und Ruben, die drei Vollzeit-Equipmanager im Mizzou, Equipment-Manager, ganze Sätze, im Mizzou Football, geben da aber schon mal eine Empfehlung aufgrund von Physis und Position ab, beziehungsweise manchmal haben die Spieler dann da auch ganz konkrete Wünsche. Basierend auf dieser im College einmal getroffenen Wahl kommt es dann in der NFL meist zur gleichen Entscheidung. Das heißt, die bleiben bei dem Modell, das sie im College getragen haben. Auch bei den Carolina Panthers hat man schon grundsätzlich die Wahl. Es gibt aber auch hier durch den Staff eine gewisse Empfehlung. Die Entscheidung trifft aber letztlich der Spieler. Wobei man jetzt nicht annehmen sollte, dass die Herrschaften der spielenden Abteilung da immer so ganz genau wissen, was sie tragen. Also Lieblingsbeispiel New York Giants Equipment Manager. Welches Schulterbett trägst du denn? Kriegst du als Antwort oft ein graues. Ja, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Danke fürs Gespräch. Aber woher weiß denn ein Equipment Manager überhaupt, welche Helme er einsetzen sollte? Um die Aufgaben eines Equipment Managers beruflich ausüben zu können, hat sich in den letzten Jahren glücklicherweise die Zertifizierung durch die AIMA, durch die Athletic Equipment Manager Association, durchgesetzt. Da war ich auch viele Jahre Mitglied. Innerhalb dieser Vereinigung und auch auf entsprechenden Fachmessen tauschen sich die Equipment Manager und Hersteller untereinander aus. Aber die Möglichkeiten hat jetzt nicht jeder, beziehungsweise das erfordert ja einiges an individueller Arbeit, kostet Zeit und das hat nicht jeder. Und wie wir ja auch wissen, ist ja hier auch immer wieder ein beliebtes Thema, Recherche ist ja auch so ein Handwerk, das nicht jeder kann. Ne? Insofern hat man da Abhilfe geschaffen. Und diese Abhilfe ist eigentlich durch Zufall entstanden. Einer dieser Zufälle, die weitreichende Veränderungen bewirken. Stephen Duma, Professor für Ingenieurwesen bei Virginia Tech, der rief im Jahr 2011 die Virginia Tech Helmet Ratings ins Leben, nachdem er festgestellt hatte, dass es eben keine unabhängigen, öffentlich zugänglichen Daten darüber gab, welche Helme den besten Schutz vor Kopfverletzungen, wie eben Gehirnerschütterung, bieten. Stephen Duma erzählt dazu immer wieder die Geschichte von Lester Carlins Telefonanruf. Das war im Jahr 2009, als Carlin ihn anruf. Carlin war damals der Equipment Manager bei Virginia Tech Athletics und der fragte ihn, sag mal, du als Fachmann, du als Ingenieur, welche Helme würdest du mir denn für das Footballteam empfehlen? Gute Frage, nächste Frage. 2 Jahre später veröffentlichte Dumas Labor die ersten unabhängigen Sicherheitsbewertungen für Footballhelme für die Uni. Die Bewertungen leiteten einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise ein, wie Sportausrüstung entworfen und auch vermarktet werden. Und sie trieben die Entwicklung besserer Ausrüstung voran, indem sie das Wissen darum von den Unternehmen auch auf die Verbraucher verlagerten. Sprich, das war jetzt ein frei zugängliches Wissen und insofern waren die Hersteller natürlich Naja, Erklärungsnot ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber die mussten jetzt natürlich offen darlegen, warum, wieso, weshalb sie was, wieso, weshalb und entwickelt haben. Und mittlerweile hat man das Testfeld auch auf Helme für Jugendfootball, auf Guardian Caps. Die trägt man nicht nur bei der NFL und im College im Training. Das sind diese ja, mit Hexfeldern, hätte ich fast gesagt, ausgestatteten Kunststoffcaps, sondern die trägt man auch im Flag Football in Amerika. Man hat es ausgeweitet auf Helme für Reiter, Radfahrer, Wintersportler, wie zum Beispiel Snowboardenabfahrt, Eishockeyhelme, Polo, Wildwasserkanuten und sogar Fußball, wo man ja ab und zu mal auch Torwarte mit diesem Guardian Cap sieht oder mit einer Art dieses Guardian Caps. Duma war, wie gesagt, Professor für Ingenieurwesen und Fakultätsmitglied der Abteilung für biomedizinische Technik und Mechanik. Und er hatte bereits nationwide, also in den ganzen USA, Anerkennung für seine Arbeit im Bereich der Biomechanik von Verletzungen erhalten. Deswegen fragte ihn der Equipment Manager Carlin an jenem Tag um Rat in Sachen Helme. Auch weil der Forscher seit 2003 in Zusammenarbeit mit Virginia Techs Football-Teamarzt Gunnar Brunlinson, dem stellvertretenden Athletic Director Mike Gofford und dem damaligen Head Coach Frank Beamer Helme auf ihre Kontakte oder vielmehr Helmkontakte auf ihre Auswirkungen im College Football mit Hilfe eines neuartigen Sensors untersuchte, der direkt in die Helme der Spieler eingebaut werden konnte. Es gab da mal so ein Modell von Rydell, das hat sich dann aber nicht so ganz durchgesetzt, weil das war natürlich relativ aufwendig, diesen Helm mit den Sensoren auszustatten. Und man hatte, oder es hatte dazu dann jemand an der Sideline, ein iPad, ein Laptop oder sowas stehen, der musste diese Daten natürlich aber auch lesen und auswerten können. Zu einer Zeit, als das Bewusstsein für Gehirnerschütterung als ernsthaftes Problem bei Kontaktsportarten gerade erst aufkam, boten diese Sensoren den Forschern zwar, wie gesagt, den ersten direkten Zugang zu quantitativen Daten über die Kräfte, denen die Köpfe der Spieler auf dem Spiel ausgesetzt waren, aber mit den Helmen an sich hatte sich Duma noch nie auseinandergesetzt. Die hatte er noch nie untersucht und deshalb war er sich auch gar nicht sicher, was er Carlin eigentlich sagen sollte. Das machte ihn neugierig. Also kaufte er alle auf dem Markt erhältlichen Footballhelme und brachte sie in sein Kellerlabor, das damals hauptsächlich für Forschungsarbeiten zur Fahrzeugsicherheit genutzt wurde. Ein Großteil des Raumes wurde von einem Schlitten eingenommen, der Autounfälle simulieren sollte. Aber Duma und sein Team hatten an der Rückwand Platz für einen Fallturm geschaffen, mit dem Football-ähnliche Aufpralle, ist das die Mehrzahl? Ein Aufprall, mehrere Aufprälle? Ja, weiß ich nicht. Ihr wisst, was ich meine. Mit einer Kopfattrappe simuliert werden konnten. Das Ding rauschte runter wie so eine Guillotine, wie so ein Fallbeil und knallte auf einen Amboss und der Helm, der Plastikkopf, der Modellkopf waren mit Kabeln zwecks Datenauswertung verbunden. Und so zeichnete man den Aufprall, den Kontakt auf und konnte die Daten auswerten. Und wie gesagt, seit 2011 stellen die Forscher der Virginia Tech unvoreingenommene Helmbewertung zur Verfügung. Die es den Verbrauchern, den Nutzern, Equipmentmanagern, Spielern etc. ermöglichen, fundierte Entscheidungen beim Kauf von Helmen zu treffen. Das Ergebnis wird jährlich übersichtlich auf einem Poster dargestellt und veröffentlicht. Veröffentlicht durch die NFL, auch mit dem Hinweis, dass sich das jetzt auf den Einsatz in der NFL bezieht. Aber ich habe es ja schon öfter erzählt, dadurch, dass man dieses Poster frei auf der Virginia Tech-Seite, auf der NFL-Seite als PDF abrufen kann, gilt das gemeinhin als Orientierung. Also ich habe es oft gehabt, dass Leute kamen, Mensch, der Helm hat die und die Wertung und die den aufgrund dieser Wertung dann kaufen wollte. Und diese Helmbewertungen sind das Ergebnis mittlerweile von mehr als 15 Jahren Forschung zu Kopfkontakten im Sport und zeigen eben, welche Helme das Risiko einer Gehirnerschütterung am besten reduzieren. Und diese Arbeit, die erfolgt im Rahmen eines Dienstleistungsauftrages der Virginia Tech und ist zu 100% unabhängig von jeglicher Finanzierung oder Einflussnahme durch die Helmhersteller. Das ist ja nicht so ganz unwichtig in Sachen Glaubwürdigkeit. Alle verkauften Helme müssen zertifiziert sein und die von den Normungsorganisationen festgelegten Mindestsicherheitsanforderungen erfüllen. Das war auch vorher schon so, aber jetzt ist man eben deutlich gezielter in Sachen, ich sag mal, Anforderungen unterwegs. Diese Standards werden mit Tests auf einer Pass-Fail, auf einer Check-Nicht-Check-Basis bewertet. Nicht alle Helme sind gleich. Zwei Helme, die zwar die grundsätzliche Norm erfüllen, können unterschiedliche Aufprallschutzniveaus bieten. Also zwei Helme erfüllen die Mindestanforderungen, haben aber einen unterschiedlich starken Schutz vor Gehirnerschütterungen. Das Virginia Tech Helmet Lab ergänzt diese Norm durch sportartspezifische Aufpralltests und bewertet die Helme anhand einer 5-Sterne-Skala. Diese Skala informiert die Verbraucher, die Nutzer, die Träger der Helme über die relativen Unterschiede beim Helmschutz im Hinblick auf die Verringerung des Risikos von Kopfverletzungen. Verringerung ist dabei das Schlüsselwort. Kein Helm kann eine Gehirnerschütterung komplett vermeiden. Einfach ausgedrückt zeigen die Helmbewertungen, welche Helme das Risiko einer Gehirnerschütterung am besten reduzieren. Reduzieren. Mehr Sterne bedeuten einen besseren Schutz. 5 Sterne Deluxe. 5 Sterne also für die besten verfügbaren Helme. Helme mit 4 oder 5 Sternen sind also naheliegenderweise die empfehlenswertesten. Die Bewertung eines Helms setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, dem sogenannten Star Score und der Anzahl der Sterne. Star steht für Summation of Tests for the Analysis of Risk, also die Zusammenfassung von Tests zur Risikoanalyse. Und diese Star-Bewertung wird auf Grundlage der Leistung eines Helms in einer Reihe von Aufpralltests berechnet. Die Aufprallbedingungen sind, wie eben schon mal gesagt, sportartspezifisch. Also welcher Aufprall passiert wo? Das ist im Eishockey anders als im Football, anders als bei einem Reiter. Und umfassen das ganze breite Spektrum an Kopfaufprallbelastungen, denen die Sportler wahrscheinlich ausgesetzt sind. Diese Star Score basiert auf zwei grundlegenden Konzepten. Die Tests werden danach gewichtet, wie oft Menschen ähnliche Stöße erleben, deshalb sportartspezifisch. Und zweitens Helme, die die lineale und Rotation der Helmbewegung, schweres Wort. Nein, die Rotation der Kopfbeschleunigung verringern und dementsprechend das Verletzungsrisiko reduzieren. Ein Helm mit einer niedrigeren Punktzahl bietet einen besseren Schutz, also genau umgekehrt zu den Sternen. Die Star-Bewertung wird mit einer Anzahl von Sternen versehen und die Aufprallleistung wird entsprechend kategorisiert. Und dann kommt es zum Gesamtergebnis, wo dann zwischen 1 und 5 Sterne vergeben werden, und 5 ist die beste Bewertung. Verwirrend, deswegen vergesst das mit den Star wieder, das, nur damit ihr das jetzt mal gehört habt. Euch interessiert Helmmodell XY, wie viele Sterne hat der? Diese Methoden wurden anfangs in Fachzeitschriften wie dem Annals of Biomedical Engineering als begutachtete, also als geprüfte Artikel veröffentlicht. Das hatte den Hintergrund, dass man diese Testmethode transparent machen wollte und damit natürlich ihre allgemeine Akzeptanz erhöhen wollte. Gelungen, das Ding ist zwischen der Standard. Wie gesagt, kein Helm bietet eine Garantie vor Gehirnerschütterung. Jeder Sportler kann sich eine Gehirnerschütterung zuziehen, selbst mit dem besten Kopfschutz. Die Helmbewertungen zeigen, welche Helme das Risiko einer Gehirnerschütterung am besten reduzieren. Aber Helme sind nur ein Teil der Gleichung zur Minimierung des Risikos. Regeländerung, das Trainieren der richtigen Technik beim Kontakt, das kann alles zu weniger risikoreichen Kopfstößen führen und ja, sind eigentlich noch wichtiger als der Helm. Also die Summe des Ganzen. Der beste verfügbare Kopfschutz für die verbleibenden Kopfstöße reduziert dann das Risiko lediglich in Anführungsstrichen weiter. Wie gesagt, das Poster ist inzwischen Standard und was mittlerweile auf den ersten Blick als Routine, als die übliche jährliche Meldung zu den Testergebnissen und dem Helmet-Ranking der NFL aussieht, liest sich in diesem Jahr bei etwas genauerem Hinsehen deutlich bemerkenswerter, ja geradezu spektakulär. Und wenn man zweimal hinguckt, stellt man fest, so genau muss ich gar nicht hingucken, komme ich jetzt zu. Zu den Helmoptionen, also den Wahlmöglichkeiten für NFL-Spieler in der kommenden Saison 2024/25, gehören 5 neu entwickelte Modelle, die in den Labortests besser abgeschnitten haben als alle bisherigen Helme. Sprich, die Forschung hat ihre Hausaufgaben gemacht und ist jetzt mal mit was ganz Neuem um die Ecke gekommen. Diese 5 sozusagen leistungsstarken Modelle gehören zu den insgesamt 12 neuen Helmmodellen, die den Spielern für die kommende Saison zur Verfügung stehen und erstmalig bewertet wurden. 8 dieser 12 Modelle sind positionsspezifische Helme für die Position des Quarterbacks und im Bereich der Offense oder Defense Line. Eine der leistungsstärksten Helmmodelle würde es jedem Spieler, der einen solchen Helm trägt, ermöglichen, eine NFL-Vorschrift zu umgehen. Dadurch, dass diese Helme so viel besser abgeschnitten haben als alles bisher Dagewesene, müssen die Leute, die diesen Helm tragen, im Training nicht mehr das Guardian Cap tragen. Dieses Cap ist seit Jahren im Einsatz, also seit Jahren im Highschool- und vor allem College-Bereich. In der NFL noch nicht ganz so lange, was auch damit zusammenhängt. College-Spieler, da wird das seit Jahren klaglos praktiziert. Aber die Herren, die das professionell machen, die haben damit so Probleme. Das würde sie einschränken. Und jetzt eben die Möglichkeit, Mensch, wenn du auf den Helm wechselst, dann bist du diese von dir so wenig geliebte Guardian Cap los. Die jüngste Runde der jährlichen Tests durch die NFL und durch die NFL Players Association, die ist damit beteiligt, wird auch dazu führen, dass etwa 10% der Spieler in der kommenden Saison ihr bevorzugtes Helmmodell wechseln müssen. Diese Spieler trugen bisher Helme, die aufgrund der aktuellen Testergebnisse in die Kategorie verboten oder nicht empfohlen verschoben wurden, da sie im Vergleich zu den neueren Modellen einfach nicht mehr den Standards genügen. Am meisten freuen wir uns über das Innovationstempo bei den Helmen, das Schutzniveau, das unseren Spielern im Allgemeinen geboten wird und das Niveau der Positionsspezifikation, das von den Herstellern zum ersten Mal angeboten wird. Das ist jetzt nicht von mir, sondern von Jeff Miller. Jeff Miller ist Executive Vice President of Communications, Public Affairs bei der NFL, sprich, Lachs ausgedrückt, der Pressesprecher. Wir haben die Innovationsrate im Helmbereich etwa verzehnfacht, bevor wir mit der Ausgabe dieser Poster begonnen haben. So Ann Bailey Good, leitende Ingenieure bei Biocore. Bei den Labortests wird die Fähigkeit eines Helms bewertet, Stöße zu absorbieren, die Gehirnerschütterung auf dem Spielfeld verursachen, und zwar auf der Grundlage einer Untersuchung, das bis eben habt ihr schon mal gehört, jetzt kommt noch was Neues dazu. 2000 solcher Stöße werden untersucht und sind Grundlage der Testergebnisse. Und wie gesagt, 5 der neuen Helmmodelle schnitten bei den Tests besser ab als jeder andere Helm, der jemals in der Liga getragen wurde, so die Verantwortlichen. Aber damit noch nicht genug der Neuerung. In diesem Jahr, das ist jetzt das, was ich eben meinte, so genau muss man gar nicht hingucken, denn es werden zum ersten Mal 4 verschiedene Helmposter für die Spieler erstellt. Ganz einfach deshalb, weil es eben inzwischen so viele unterschiedliche positionsspezifische Helme gibt. Es wird ein Poster für die Gesamtergebnisse der Helmtests geben und dann jeweils eines für die Testergebnisse der Helme für Quarterbacks, Offensive Linemen und Defensive Linemen. Macht 4. Fantastic Four. Bei den positionsspezifischen Postern versuchen wir, die spezifischen Auswirkungen für diese Position darzustellen. So Anne Bailey Good nochmal, die leitende Ingenieurin. Das sollte wirklich der Ausbildung dieser einzelnen Positionen dienen, damit sie verstehen können, wie Helme speziell für die Aufprelle, ich kenne die Mehrzahl immer noch nicht, die sie auf dem Spielfeld erleiden, funktionieren. Das passt auch so ein bisschen zum Helmet-Fitting, wie man das heutzutage schon in den USA macht. Da sind die Helme ja oft ja, maßgeschneidert. Das heißt, aufgrund der ganz persönlichen Daten wie Größe, Gewicht, Kopfform und vor allem Position wird der Helm mit unterschiedlich starken Polstern ausgestattet. Sprich, da ist gar nicht mehr, wie viel Luft im Helm hat der, sondern er hat je nach Position unterschiedlich starke Polster. Also ein Quarterback braucht was anderes als ein Middle Linebacker. Da kommt dann die Definition von Kopfarbeiter am Ende ganz unterschiedlich raus. Beide arbeiten mit dem Kopf, aber unterschiedlich. Die Saison 2024 wird insgesamt die dritte sein, in der für NFL-Spieler positionsspezifische Helme zur Verfügung stehen. In der letzten Saison trugen 9 Quarterbacks und etwa 20 Linemen solche Modelle. Bei den Linemen tragen nicht nur Linemen, oder das Modell, das hier gemeint ist, so rum, wird auch von Tight Ends getragen. Also George Kittle zum Beispiel trägt so ein Ding oder Bosa. Optisch sind die Dinger nicht schön, die sehen immer aus, als wenn da oben aus dem Helm was rauswächst, aber hier geht eben nicht look good, play good, feel good. Feel good ist immer noch wichtig, aber hier geht es auch darum, feel good, dass du nicht noch gut fühlst, dass du noch weißt, dass du Football gespielt hast. Das sieht ja nicht mehr ganz so gut aus, aber auch das ist ja als Fortschritt zu bezeichnen, dass bei den Spielern angekommen ist, ja, ich sehe mit dem Helm aus wie, was weiß ich, Calimero mit einem kaputten Helm, aber er schützt mich eben und das ist ja unbedingt als Fortschritt zu sehen. Ein neues Helmmodell von Rydell führt die Gesamtergebnisse der Tests an. Dieses neue Modell verfügt auch über positionsspezifische Versionen für Quarterbacks und Offense- und Defensive Linemen. Wie gesagt, es verwendet die Personalisierungstechnologie des Herstellers, die auch bei früheren Helmen schon zum Einsatz kam. Und mit Scans die Kopfform, die individuelle Kopfform des Spielers berücksichtigt. Wie gesagt, ich habe das in der Vergangenheit schon mal erklärt, der Kopf wird dabei mit so einer Art iPad gescannt und dann in Kombination mit Größe, Gewicht, Position des Spielers ein maßgeschneiderter Helm mit individuellen Polstern angefertigt. Da sind wir hier drüben noch nicht ganz so weit. Wir arbeiten immer noch mit den, ich sag mal, 3 verschiedenen Größen. Und da wird dann die individuelle Form per Luftpolster, ich sag mal, eingefangen. Rydell findet es natürlich ganz großartig, dass eines ihrer Modelle ganz oben auf dem Poster steht. Man hofft sich damit, dass die Akzeptanz auf Ligaebene gefördert wird. Also, das Ding steht da oben, das will ich tragen. Was aus Rydells Sicht natürlich auch die Akzeptanz auf dem College fördern wird und auch bei Highschool- und Jugendspielern Anklang finden soll, wie sie es ausdrücken. Es soll dazu beitragen, dass die neuesten und leistungsstärksten Helme auch auf all diesen Spielebenen zum Einsatz kommen. Bei all der berechtigten Freude über die geradezu rasante Entwicklung in der Helmtechnologie und dem Schutz vor Gehirnerschütterung darf man bei diesen Äußerungen aber nicht übersehen, was zwischen den Zeilen geschrieben steht. Die Erhöhung von Marktanteilen, sprich Katsching. Wenn das der und der Profi trägt, dann sehen die Jungs das, die am Samstag spielen, die am Freitagabend spielen, sprich die am College und der Highschool spielen, die sehen das im Fernsehen und sagen, den Helm hätte ich gerne. Tja, und dementsprechend hilft es natürlich, wenn man in den Tests so positiv abschneidet. Also das ist nicht nur die Sorge um das Wohlergehen, da sind auch ganz harte monetäre Hintergründe. Mein Gott, wenn das eine das andere bedingt, dann wollen wir mal nicht meckern. Ein neues Helmmodell vom Hersteller Xenith führt die Testergebnisse für Offensive und Defensive Linemen an. Ein neues Modell von Weisses ist das am besten bewertete Duell bei den Quarterback-spezifischen Tests. Quarterbacks haben nun die Wahl zwischen 3 unterschiedlichen Helmen, die speziell für ihre Position entwickelt wurden, um den Aufprall, der zur Gehirnerschütterung führen kann, zu reduzieren. Darunter der Weisses Zero-Two Matrix Quarterback, Der wurde letztes Jahr schon eingeführt. Und die neuen Modelle in diesem Jahr sind der SpeedFlex Precision Quarterback und der Axiom 3D Quarterback, auch von Rydell. Der eben schon erwähnte, ich sag mal, nicht so hübsch anzusehende weiße Zero-Two-R-Trench für Offense, Defense, Linemen und eben Tight Ends war der erste positionsspezifische Helm, der im Jahr 2022 eingeführt wurde. Und der neue Axiom 3D-Helm erhielt bei den Labortests der NFL und der NFLPA die höchste Bewertung. Den Axiom könnt ihr, ich sag mal, am Bildschirm daran erkennen, dass der nicht nur vorne, sondern auch links und rechts und hinten wie so eine Art Klappe hat, wie ich es immer despektierlich ausnenne, das Handschuhfach. Axiom hat ein umfassendes Schutzsystem oder ist ein umfassendes Schutzsystem von Rydell, das erstmals im Jahr 2022 auf den Markt kam. Fällt auch auf, dass es vorne ein deutlich breiteres Sichtfeld bietet. Das TrueFit-System von Axiom bietet eine personalisierte Passform für jeden Spieler mit Hilfe der Rydell Scan-App, die wie gesagt ein 3D-Bild des Kopfes eines Athleten erfasst und dann eine, wie nennt Rydell das, individuelle energiemanagende Innenpolsterung mit einzigartiger Dicke, Form und Konturen zu erstellen, die Komfort- und Schutzvorteile bietet. Sprich, das Ding soll bequem sein und deiner physikalischen Form, deinen physikalischen, ich sag mal, Einsatzgebieten Rechnung trägt. Laut Rydell tragen 50% der NFL-Spieler einen Precision-Fit-Helm und etwa 77% tragen Rydell-Modelle. Weitere 10% tragen eine Form von anpassbarem Rydell-Helm, einschließlich dem eben erwähnten Axiom. Also, es gibt zwar kein Monopol mehr, aber anhand dieser Zahlen sehen wir, Rydell ist die vorherrschende Marke in der NFL. Offiziell heißt es, dass der nächste positionsspezifische Helm, der auf Grundlage der geplanten Tests entwickelt wird, ein oder mehrere Modelle für Wide Receiver und Defensive Backs sein könnte. Die haben ja noch wieder ganz andere Anforderungen, weil da Geschwindigkeit eine andere Rolle spielt oder die Art der Geschwindigkeit. Im Lineman-Bereich ist es ja der Kontakt aufgrund einer Geschwindigkeit von wenigen Metern oder sogar Zentimetern im Linienbereich. Die laufen ja nicht erst 10 Meter, ehe sie aufeinander prallen. Und das ist natürlich bei Wide Receivern und Defensive Back etwas ganz anders. Die NFL verzichtet, wie gesagt, künftig auf das Tragen von Guardian Caps während des Trainings, wenn sich die Spieler für einen der neuen vorgegebenen Helmmodelle entscheiden. Und es gibt 5 neue und einen weiteren Helm, die in den Labortests so gut abgeschnitten haben, dass sie, ja, ich sag mal, einen gut funktionierenden Helm plus Guardian Cap übertreffen und damit das Guardian Cap überflüssig machen. Insgesamt trugen 10 um und bei 10% der Spieler in der letzten Saison Helmmodelle, die jetzt verboten oder nicht empfohlen sind. Hatte ich eben schon mal gesagt, die müssen sich jetzt für etwas Neues entscheiden. Spieler, die in der letzten Saison ein Helmmodell trugen, das nun in die Kategorie nicht empfohlen fällt, haben jetzt noch ein Jahr Zeit, um das Modell zu wechseln. Spieler, die dieses Helmmodell in der letzten Saison aber nicht getragen haben, die dürfen damit jetzt auch gar nicht mehr anfangen. Also das ist, ich sag mal, eine Karenzfrist für diejenigen, die mit dem Helm gespielt haben. Danach ist Schluss. Wir erinnern uns an das Drama von Antonio Brown, als der mit dem Helm spielen wollte, mit dem sein Großvater noch unterwegs war. Also etwas übertrieben ausgedrückt. Laut Verletzungsdaten der NFL erlitten die NFL-Spieler in der vergangenen Saison insgesamt 219 Gehirnerschütterungen. Das entspricht etwa in etwa der Zahl von 213 in der Saison 2022. Ist aber deutlich niedriger als in den Jahren 2015 bis 2017. Da erreichte die Zahl der Gehirnerschütterungen jährlich bis zu 281 Vorfälle. Sicherlich auch daran, dass da inzwischen regelseitig mehr drauf geachtet wird und vielleicht eben auch hoffentlich, ich sag mal technisch, sprich, wie gehe ich in den Kontakt anders trainiert wird. Aber es gibt noch eine weitere Neuerung bei den Helmen. Eine sozusagen kosmetische Neuerung. Die NFL hat ihre Uniformrichtlinien überarbeitet, um den Teams die Möglichkeit zu geben, ein drittes Helmdesign hinzuzufügen. Das zusätzliche Helmdesign wurde Teams angeboten, die einen Redesign-Prozess für die Saison 2024 durchlaufen. Und dann wird es für alle Teams in der Saison 2025 zugänglich sein. So das Memo der NFL. Die Liga aktualisiert die Uniformrichtlinie im Hinblick auf das Helmdesign zuletzt vor 2 Jahren, im Jahr 2022. Da wurde dann eine zweite Helmschalenfarbe sozusagen ermöglicht. Nach dieser Änderung und mit dem Ziel, die Gesamtflexibilität der Teams in Bezug auf Helmschalenfarben, so drückt die NFL das aus, zu erhöhen und gleichzeitig das höchste Niveau an Gesundheit und Sicherheit der Spieler aufrecht zu erhalten, überprüfte die NFL diese Richtlinie erneut, um Platz für die jüngste Erweiterung zu schaffen. Aber jetzt wird's, ich sag mal, geradezu bürokratisch, wie dieser Wechsel von Seiten der NFL formuliert wurde. Also, entschuldigt, ich will das möglichst wortgetreu wiedergeben. Ich finde es verwirrend. Der zweite und der dritte Helm, die als Helme in alternativer Farbe bezeichnet werden, können nur mit einem der genehmigten optionalen Trikots des Teams, also klassisch, alternativ oder in einer völlig anderen Farbe, getragen werden. Wenn ein Helm in einer alternativen Farbe mit einem klassischen Trikot kombiniert wird, müssen die Helmfarben und Designs historisch kompatibel sein, so heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Teams die Helme in alternativen Farben verwenden können. 4 Punkte. Die Mannschaften müssen für alle Spieler einen kompletten neuen Satz Helme in dieser anderen Farbe anschaffen. Naheliegend. Das kann ich noch nachvollziehen. Die Helme in den alternativen Farben müssen dieselbe Marke, dasselbe Modell und dieselbe Größe haben wie die Haupthelme der Spieler. Macht auch Sinn. Nicht, dass er meinetwegen im Throwback einen Rydell trägt, in seinem Originalhelm den Schatt und in der dritten Farbe trägt er jetzt ein weißes. So will die NFL, ich sag mal, eine Kontinuität im Schutz gewährleisten. Die Helme in der alternativen Farbe müssen allen Spielern zu Beginn des Trainingslagers zur Verfügung stehen und sollten zur gleichen Zeit wie der primäre Helm angepasst werden. Auch hier wieder, das basiert auf einer alten Regel, man will, dass es sozusagen, egal von der Farbe, immer der gleiche Helm ist. Und die Spieler müssen ihre, ich sag mal, Ersatzhelme mindestens in der Woche vor dem Spiel, in dem sie eingesetzt werden, beim Training tragen. Sprich, das Ding soll eingefahren werden. Die Liga teilte außerdem mit, dass jede Alternativ-Helmfarbe an ein bestimmtes, wie gesagt, optionales Trikot gebunden sein muss und weder mit den primären Trikots noch mit einem anderen optionalen Trikot gemischt werden kann. Also, anders als im College kannst du jetzt hier nicht bunt durcheinander in den Zeitzonen sozusagen springen. Anders ausgedrückt, die Waschsalon-Regeln gelten auch in der NFL. Ja, siehst du, geht doch. Laut NFL trugen 13 Teams im Jahr 2022 und 11 Teams im Jahr 2023 alternative Helme. Und wie wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, und heute ist Dienstag, am Mittwoch stellt das vierte Team für die kommende Saison etwas Neues vor. Also es gibt 4 Teams, die haben für die Saison 2024 bereits ein neues Uniformdesign. Das sind die Broncos, die Jets, die Lions, die haben wir alle schon mal gesehen, und die Texans. Da gibt es zwar auch schon einen Leak, das, was ich da gesehen habe, finde ich ganz, ganz, ganz schick. Bei den Broncos, Broncos finde ich auch gut, das ist so ein Throwback. Jets, muss ich gestehen, habe ich mir noch nicht genau genug angeguckt, da habe ich auf den ersten Blick die Unterschiede nicht gesehen. Bin ich wahrscheinlich auch wieder von Ed von Krötenschleck und seinen Äußerungen hinsichtlich Corona abgelenkt gewesen. Und was mich so im Verhältnis am wenigsten abgeholt hat, ist die Uniform der Lions. Also, die können diese eben erwähnten Bedingungen erfüllen sich schon jetzt. Die werden in der kommenden Saison schon in der neuen Klamotte spielen. Und alle anderen Teams, die müssen bis zur Saison 2025 warten, aber sie müssen die Liga, die NFL, bis zum 1. Mai diesen Jahres über ihre entsprechende Absicht informieren, wenn sie einen Helm in einer anderen Farbe verwenden wollen. Die Erweiterung folgt, wie gesagt, auf die Abkehr der NFL im Jahr 2022 von der sogenannten Ein-Schalen, von der Ein-Helm-Regel. Da hatten die Teams über ein Jahrzehnt geklagt, gepocht und hat gesagt: Mensch, Leute, also dass wir jetzt hier auf einen einzigen Helm beschränkt sind, das sieht ja nicht aus, ne? Diese Regel beruhte auf der Überzeugung, dass ein einziger Helm für die Sicherheit der Spieler besser sei als mehrere Helme. Das sieht man ja jetzt auch in den eben genannten Punkten, wo es immer heißt, es soll dasselbe Modell, dieselbe Größe und so weiter sein. Aber mehrere Teams setzen sich dann für eine Änderung ein und da hat natürlich dann auch die Helmentwicklung, die Sicherheitsentwicklung, die Schutzentwicklung eine Rolle gespielt. Und als die dann in Kraft trat, brachte sie eine Welle beliebter Throwbacks auf das Spielfeld zurück, wie eben das Creamsicle-Design der Buccaneers und der Kelly Green-Look der Eagles. Die Ausweitung dieser Palette an Alternativen und Throwbacks-Designs wird mit ziemlicher Sicherheit die Palette der Merchandise-Optionen erweitern, die die NFL und die einzelnen Teams den Fans anbieten können. Denn ist ja ganz klar, warum jetzt diese erneute Erweiterung in der, ich sag mal, Helmkosmetik, nachdem man sich so lange Zeit dagegen gewehrt hat und jetzt, keine 2 Jahre später, erweitert man das um einen dritten Helm? Ja, ihr habt es ja eben schon mit anderen Worten schon gehört. Katsching! Die Throwbacks und die anderen Designs schaffen neue Möglichkeiten für Merchandise. Bestes Beispiel die eben schon erwähnten Bucks und Eagles. Deren Throwback-Merchandise haben sich nicht nur bei mir im Waschsalon, Kleiderschrank, deutlich gezeigt. Also die T-Shirts, die Jerseys, Sweatshirts, Caps und so weiter. Das hat sich verkauft wie geschnittenes, weiches Toastbrot im Altenheim. Da geht sicher noch mehr. Und deshalb hat man das Ganze jetzt erweitert. So, das war's auch schon für heute. Wird auch Zeit, dass ich hier fertig werde. Ich muss mich langsam einschwingen. Na gut, es dauert noch ungefähr 24 Stunden. Mittwochnachmittag steht hier eine Brauereibesichtigung an. Wir fahren rüber nach White Sands. Wir Sande, wie der Däne sagt. Dieser Brauereibesichtigung, auch dem Restaufenthalts in Dänemark bis Freitag, gilt erstmal meine ganze Aufmerksamkeit. Ihr werdet es in den vergangenen Minuten gehört haben. Der Waschsalon ist auch dieses Jahr eine, ja, wie soll ich sagen, Kaffeesatzleserei-freie Zone. Sprich, mit der Draft beschäftige ich mich vielleicht nächste Woche. Da gibt es mal einen schlauen Kommentar. Ist ja auch einfacher. Danach ist man immer schlauer. Aber für den Rest beteilige ich mich da nicht dran. Ich habe das ja mehrfach erklärt. Und am Samstag bin ich in Kiel beim Vorbereitungsspiel der Kiel Baltic Hurricanes und der Hamburg Swans. Nur als Zuschauer, aber auch mit einem Hintergedanken. Ich hatte das vorhin, während das hier aufnehme, ist Dienstag ja gepostet. Herr Buschmann ist nicht mehr bei RTL. Damit habe ich jetzt aber gar nichts zu tun. Ich komme nicht ins Fernsehen. Die wissen nicht mal, wer ich bin. Will ich auch gar nicht, wisst ihr ja. Aber ich sag mal, ich lande trotzdem an einem öffentlichen Mikro. Mehr dazu demnächst hier im Waschsalon. Und ja, was soll ich sagen? Auch aus Dänemark gilt, wenn euer Telefon nicht klingelt, bin ich das. Fertig.